Musikgespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musikgespräch. Hier sind Maria und Anna und wir melden uns bei euch heute aus dem Forschungszentrum Musik und Gender in Hannover. Das passt sehr gut, weil das Forschungszentrum Musik und Gender sich zu einem sehr starken Grad Frauen der Musikgeschichte widmet. Und wir sprechen heute mit euch über die Frau aller Frauen, wenn ich das so sagen darf, nämlich Maria. Eine nicht ganz zufällig ausgewählte Folge.
Auch in meinem Leben
spielte eine Maria eine große Rolle.
Absolut.
Und um vielleicht gleich diesen schönen Satz aufzunehmen. Maria spielt nicht nur in deinem Leben eine große Rolle, sondern auch in der Musikgeschichte. Wir wissen alle, gerade jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht, Maria, die Mutter Gottes, die aus Nazareth stammte, the rest is history, würde ich mal sagen. Sie wird im Christentum als Mutter Jesu Christi verehrt, ist aber auch im Koran als jungfräuliche Mutter Jesu vorhanden. Das heißt, es ist durchaus eine Verehrung und eine Rezeption, die auch die Kulturkreise überschreitet. Die Marienverehrung drückt sich in ganz vielen Bereichen aus, nicht nur in der Musik, sondern auch in der Kunst, ganz stark in der Volksfrömmigkeit und so weiter. Sie hat eine besonders große Bedeutung in den Ostkirchen und in der katholischen Kirche. Die evangelische Kirche ist da etwas reservierter, das heißt an alle protestantischen Menschen out there, hört es euch trotzdem an, denn es ist einfach wunderschöne Musik.
Auch übrigens alle Gnostiker und Atheisten sind herzlich eingeladen zuzuhören, weil die Musik ist ja trotzdem schön.
Absolut. Und wir werden auch darüber sprechen, dass natürlich diese Figur der Maria längst den Bereich der Bibel und überhaupt des sakralen Raumes verlassen hat und auch bis in die Popkultur präsent ist. Und spätestens da sollte sie uns alle abholen. Aber bevor wir zur Popkultur kommen, ein paar Fun Facts, Hard Facts, wie hast du neulich gesagt, Somber Truths aus der Musikgeschichte. Die ältesten liturgischen Musikformen, die Maria erwähnen, sind die Marienantiphonen. Da gibt es immer wieder gleiche Texte, Salve Regina, Regina Coeli, Stabat Mater und natürlich das Ave Maria. Das Ave Maria ist unter den ganzen Marienantiphonen vermutlich das bekannteste.
Mehr Stern, ich dich grüße, fällt mir da ein, gibt es nicht. Also es gibt doch manche Übersetzungen in so Gesangbüchern, wo tatsächlich Maria eben noch übersetzt wurde mit Meerstern. Und dann steht dann statt Ave Maria Meerstern, ich dich grüße. Das finde ich, trotz des Übersetzungsfehlers, finde ich, hat das eine Poesie, die mir sehr gut gefällt.
Ja, absolut. Und wenn wir an dieses nette Büchlein mit den missverstandenen Liedtexten denken, da gibt es doch auch den schönen Eintrag Meerschwein, ich dich grüße, um gleich ein bisschen Fun in diese Folge zu bringen. Von den, das Ave Maria ist sicher eins der am meisten vertonten liturgischen Texte. Da gibt es unzählige, ich mache nur mal ein bisschen Name-Dropping an der Stelle. Franz Liszt, Anton Bruckner, Max Bruch, Georges Bizet, Verdi, Dvořák, Rossini, Engelbert. Wir haben aber neben dem Ave Maria noch einen zweiten Hymnus, der für die Figur der Maria sehr wichtig ist, nämlich das Magnificat aus der Lutherbibel, das an der Stelle auftaucht, wo Maria davon erfährt, dass sie den Sohn des Gottes austragen darf. Und in der Lutherbibel heißt die Übersetzung, meine Seele erhebet den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder.
Und Betonung davon liegt hier auf darf, nicht muss.
Darf, nicht muss.
Wir haben es hier nicht mit Pflichten zu tun, nur mit Rechten.
Und davon gibt es auch zahllose Vertonungen. Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Hugo Distler, Avo Pärt, um nur ein paar zu nennen. Und so zieht sich diese Marienverehrung durch die Musikgeschichte, durch die Kirchenmusikgeschichte, aber drang eben gerade, würde ich sagen, im 19. Jahrhundert auch sehr stark in andere Gattungen durch, die wir vielleicht zuerst gar nicht so sehr mit Religiosität verbinden, zum Beispiel ins Musiktheater.
Ins Musiktheater und in die Kammermusik. Und bevor ich zwei, drei Werke in die Richtung vorstelle, möchte ich schon mal eine Vermutung wagen.
Sehr gerne.
Meine Vermutung ist nämlich die, und die liegt auf der Hand, dass die Komponisten sich weniger interessiert haben für die Heilige Maria als Repräsentation eines religiösen Konzeptes, sondern, du sagtest ja auch eben schon, eine Figur, die den sakralen Bereich ja. verlässt, sondern dass es diesen Künstlern vielmehr ging um eine Form der Weiblichkeit, die hinter dieser Figur steckt.
Und da haben wir, das macht die Figur so interessant, ja verschiedene Bilder, die miteinander im Widerspruch stehen und sie so reizvoll machen. Einmal natürlich die Jungfrau, die Mutterfigur, aber eben auch, wenn man an Maria Magdalena denkt, auch eine berühmte und wichtige Maria, auch in der Musik, die so ein bisschen als Gegenentwurf zu der Jungfrau Maria gehandelt wird.
Genau, und auch dennoch ist ja auch in der Heiligen Maria eine gewisse Widersprüchlichkeit angelegt, ne? Denn sie wird ja unverheiratet schwanger. Also die große Schande, die Frauen zu vermeiden ermutigt werden oder wurden, die berührt sie ja. Sie wird davon nur befreit, weil es eben eine unbefleckte Empfängnis ist. Das ist nicht desto trotz eine uneheliche Empfängnis. Aber man könnte ganz salopp sagen, Maria hat Glück gehabt. Ja? Ihr ist quasi die Quadratur des Kreises gelungen, ein Kind auszutragen, was ja gemäß eines gewissen Frauenbildes den Pflichten einer Frau entspricht.
Ja.
Und trotzdem unschuldig zu bleiben.
An der Stelle möchte ich ein Graffiti zitieren, was ich einmal irgendwo, glaube ich, in Berlin an eine Wand gesprayt sah, wo stand: Heilige Maria, die du empfingst, ohne zu sündigen, lerne uns zu sündigen, ohne zu empfangen.
Genau, also was diese Frau so besonders macht, ist, dass ihr in der Hinsicht die Quadratur des Kreises gelungen ist und dann ist dieses Kind auch noch Gottes Sohn. So, jetzt zurück zur Musik. Mir fällt da als allererstes zum Beispiel ein die geistlichen Wiegenlieder von Brahms.
Interessant, da haben wir ja durch das Wiegenlied gleich diesen Muttertopos mit drin.
Genau, das ist eine Marienfigur, die sehr in der Häuslichkeit verankert ist. Ne? Also so ein bisschen im romantisch-biedermeierlichen Ideal der Familie. Die geistlichen Wiegenlieder, zwei Stück sind es, wurden komponiert für Altstimme, Viola und Klavier. Und Johannes Brahms schrieb die als Geschenk zur Taufe des ersten Sohnes des damaligen Stargeigers Josef Joachim, mit dem er auch eng befreundet war. Josef Joachim seinerseits war mit der Sängerin Amalie Schneeweiß verheiratet. Ein schöner Name, wie ich finde.
Absolut.
Und in dem ersten der beiden geistlichen Wiegenlieder zitiert die Violastimme das bekannte Weihnachtslied Josef, lieber Josef mein. Also man hört dann aus der Violastimme: da, 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 da. Also Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kinderlein. Das ist also eine Anspielung auf das häusliche Glück und den Vornamen des Bräutigams. Die Altstimme verkörpert die Figur der Maria. Also die Altstimme singt das Neugeborene in den Schlaf und bittet die Engel des Himmels darum, seinen Schlaf zu bewachen. Und singt immer: Stille ihr Wipfel, es schlummert mein Kind. Was ich an diesem Lied auch so charmant finde, abgesehen davon, dass es wirklich ein einziges Bad an Wohlklang ist, es ist also wirklich wunderschön und es ist so berührend, wie diese Maria-Figur ihr Kind vor dem Lärm der Welt schützen möchte. Gleichzeitig lese ich da aber auch so eine kleine Anspielung an die Problematik der Care-Arbeit rein. Denn immerhin sagt die Viola-Stimme: Josef, hilf doch auch mal beim Wiegen des Kindeleins.
Und es ist doch auch so in der Volksliedvorlage, sage ich mal, dass Josef dann irgendwann sagt: Wie soll ich das Kindlein wiegen, kann doch selbst kaum meine Finger biegen. Wo man sich so denkt: Naja, komm, stell dich nicht so an. Ein bisschen auf das Kind aufpassen können wirst du schon.
Genau. Und übrigens zerbrach auch die Ehe zwischen Josef und Amalie, also dem Brautpaar, dem diese Komposition gewidmet war. Denn der Josef Joachim war wohl krankhaft eifersucht und unterstellte seiner Gattin ein Verhältnis zu dem Verleger Fritz Simrock und es kam dann irgendwann später zur Ehescheidung.
Mit dem musikalischen Zitat, was du erwähnt hast, sind wir auch gleich bei einem anderen wichtigen Wiegenlied, nämlich Max Regers Maria Wiegenlied, was mit dem gleichen Zitat Josef, lieber Josef, mein beginnt. Und ein ganz ähnliches Bild bemüht diese Mutter, die ihr Kind schützen will. Und es kommen auch diese typischen Bilder vor, die man damit verbindet, von Blumen und von Stille. Und da fällt mir ein, wenn man sich generell mit Wiegenliedern des 19. Jahrhunderts beschäftigt, wozu ja Brahms und auch bis zu einem gewissen Grad Reger noch gehören, dann hat man immer wieder diese Marienmotivik. Es gibt zum Beispiel ein Wiegenlieder-Sammelband von Reichardt um 1800, der auch genau mit so einem Bild geschmückt ist. Eine Frau, es ist nicht unbedingt ein blauer Mantel, aber es ist genau diese Art von Mantel, die auch so diesen Himmel betrachtet. Und die Idee war tatsächlich bei dieser ganzen Ikonografie und bei den Wiegenliedern des 19. Jahrhunderts diese Häuslichkeit, dass quasi jede ihr Frau wiegendes Kind eigentlich ein Abbild der Jungfrau Marias darstellte.
Ja, das finde ich interessant. Das heißt, dass die Marienvertonungen des bürgerlichen 19. Jahrhunderts die Maria ja aus der religiösen in die familiäre Sphäre hineinholen und sozusagen allen angehenden Hausfrauen und Müttern sagen, seid wie Maria, denn Maria ist wie ihr.
Das ist eine schöne Zusammenfassung dieser Sache, dass man auch eine gewisse Nähe herstellt, ne, zwischen sich und dieser heiligen Figur.
Gleichzeitig, und darauf können wir später nochmal genauer zu sprechen bekommen, ist das natürlich auch, ja, sind damit natürlich auch gewisse Rollenerwartungen verknüpft. Die klingen ja auch an, zum Beispiel in einem anderen Lied, das wir auf unserer Liste haben, was man gar nicht in erster Linie mit der heiligen Maria verbindet, aber sie kommt drin vor, und zwar auch wieder in Form eines Zitates. Und du wirst gleich den Bogen erkennen, den ich hier zu schlagen gedenke.
Ich bin so gespannt.
Viele kennen sicherlich das von Schumann sehr berühmte Lied Widmung. Du meine Seele, du mein Herz.
Du meine Seele, du mein Herz.
Du meine Wonne, du mein Schmerz. Also ein wirklich wunderschönes Liebeslied.
Auf einen Rückertext, richtig?
Ich meine ja. Mhm. Und auch Clara gewidmet, also seiner Braut. Dieses Lied entstammt auch, wie viele Schumann-Lieder, aus einer langen Periode des Schaffensrausches, die ungefähr in dem Jahr vor der Verehelichung mit Clara Schumann, damals noch Clara Wieck, fällt.
1840 war sein Liederjahr. Um diesen Zeitraum hat er all diese Liedausbrüche gehabt, könnte man sagen.
Genau, und auch Widmung ist so ein Ausbruch, ne?
Ja.
Also es ist so ein Ausbruch, es ist eine Hymne an die Geliebte. Es heißt darin immer, mein Du bist die Ruhe, du bist der Frieden, du bist mein besserer Geist, mein besseres Ich. Du hebst mich liebend über mich. Also es wird besungen, eine Frau, die in dem Fall wahrscheinlich männlichen Protagonisten zu einer besseren Version seiner selbst erhöht durch ihre Tugendhaftigkeit. Und am Ende dieses wirklich schwärmerischen, eruptiven, schwungvollen Liedes hört man in der Klavierstimme eine kleine Phrase, die so klingt. Da, 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 da. Dieses kleine Melodiefätzchen wiederum ist ein Zitat aus der sehr berühmten Ave Maria Vertonung von Franz Schubert, über die du uns jetzt was erzählen darfst, Maria.
Ja, weil es eins meiner Lieblingslieder ist, auch wenn einige Personen oder viele Personen vielleicht sagen würden, es ist unglaublich abgenudelt. Aber es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie du gerade sagtest, Maria wird aus der sakralen in die häuslichen Sphäre geholt. Und dieses Lied ist ein spannendes Beispiel dafür, wie Maria aus der sakralen in die häusliche Sphäre gezogen wird und dann aber wieder irgendwie in die sakrale Sphäre zurückkatapultiert wird. Eine Weltengängerin. Schuberts Ave.
Maria war eine Wandererin zwischen zwei
zwischen
Welten.
Zwischen den Welten. Ach, ein wunderschönes Bild.
Keiner so recht daheim.
Ja, story of my life. auf jeden Fall, das Schubert Ave Maria, was du uns eben so schön intoniert hast, wurde 1825 komponiert Und es ist eigentlich nicht als, oder eigentlich, es ist nicht als religiöses Lied komponiert worden, sondern es ist einer von den drei Ellens Gesängen nach dem Sir Walter Scott-Gedicht Lady of the Lake. Und da geht es darum, dass diese Ellen sich zusammen mit ihrem Vater vor einem rachsüchtigen König in einer Höhle versteckt und dort eben zu der Jungfrau Maria fleht um Schutz für sich und ihren Vater. Und der Text ist an das Ave Maria angelehnt. Es beginnt auch mit Ave Maria, Jungfrau mild, erhöre einer Jungfrau flehen, geht dann aber anders weiter. Das heißt, wir haben es nicht mehr mit dem liturgischen Text zu tun, auch wenn es natürlich starke Parallelen gibt. Was sehr interessant ist, dass dieser Begriff der Jungfräulichkeit dort sehr stark gemacht wird, weil Ellen sich selber als Jungfrau darstellt, als junges Mädchen, die auch eine Jungfrau anruft. Also auch da wird so eine Art Schicksalsverwandtschaft hergestellt.
Ja, oder so eine Art Kameradschaft schon fast, ne?
Genau, es heißt, o Jungfrau, eine Jungfrau ruft.
Das erinnert mich sehr an eine wichtige Szene der Weltliteratur. Ihr, die ihr zuhört, kennt die bestimmt auch.
Darf ich raten? Gretchen, neige du Schmerzensreiche, ja, genau. Aus Faust, ich kenne dich so gut.
Und die finde ich tatsächlich sehr bewegend, weil ich jetzt mal spontan sagen würde, dass sie in einem gewissen Gegensatz steht zu der Kameradschaft, die in The Lady of the Lake beschworen wird, ne? Weil die Ellen sagt ja eigentlich zur heiligen Maria, du bist unschuldig, ich bin unschuldig. Und weil ich unschuldig bin, verdiene ich deinen Schutz.
Ja, genau.
Gretchen hingegen ist ja nun nicht unschuldig.
Nein.
Und sie weiß das auch. Und trotzdem stellt sie sich vor die heilige Maria und sagt, auf Augenhöhe, Maria, du und ich, wir sind doch eigentlich gleich, wir sind Schwestern. Neige dich herab zu mir, denn du warst auch einmal jung und verwirrt und bist quasi schwanger aufgewacht und wusstest nicht, wie dir geschehen ist.
Ja.
Und du kennst auch diese Angst. Bitte hilf mir. Und das finde ich total berührend.
Und das ist eben auch wieder interessant, weil man da sieht, dass diese Figur so viele verschiedene Anknüpfungsflächen bietet, ne? Dieses mütterliche, vielleicht auch dieses verzweifelte Bild eines gefallenen Mädchens auf eine gewisse Art und Weise und dieses Jungfräuliche, zumal es im Ellens Gesang auch ganz stark darum geht, dass sie für ihren Vater bittet, also es ist eine ganz andere Situation als die von Gretchen. Leider durfte diese Ellen aber nicht die Protagonistin von Schuberts Ave Maria bleiben, denn nicht lang und man begann, dieses wunderschöne Lied mit dem lateinischen Ave Maria-Text zu unterlegen und es auf diese Weise auf Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, Familienfeiern sämtlicher Art rauf und runter zu dudeln.
Jugendwein. Na, weil die wahrscheinlich eher nicht.
Die wahrscheinlich eher nicht. Aber abgesehen davon, you name it. Die Melodie ist natürlich trotzdem weiter wunderschön, aber es nimmt einfach komplett diese menschliche Komponente, über die wir
es
gerade gesprochen haben.
Es ist nicht mehr so nahbar, haben. Ne? Wir ziehen uns dann wieder zurück in den Bereich sakraler Unantastbarkeit.
Richtig, das hat aber natürlich auch dazu geführt, dass dieses Lied eine andere Zielgruppe an Interpreten erreichte. Zum Beispiel wurde es gesungen von Luciano Pavarotti und Andrea Bocelli, natürlich mit dem lateinischen Text. Es gibt aber auch eine sehr schöne Version von Joan Baez, die tatsächlich den deutschen Schubert-Text singt.
Wer von euch vielleicht schon die ein oder andere Folge gehört hat, in der Maria und ich moderieren, dem mag aufgefallen sein, dass wir beide eine kleine Schwäche für Joan Baez haben und sie immer wieder zur Sprache bringen.
Absolut. Und da ist übrigens auch sehr interessant, um wieder eine kleine Querverbindung zu diesem Phänomen der Selbstidentifikation mit dieser Figur herzustellen, dass ja auch Joan Baez sich auf eine gewisse Art und Weise als Madonna und Maria stilisiert hat. Man denke an das schöne Lied Diamonds and Rust, wo sie singt »The Madonna was yours for free« und sich sogar darstellt als »The Girl on the Half Shell«, was ja auch eine Marienikonografie ist.
The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell would keep you unharmed.
Genau. Wo auch wieder diese, ich nenne das immer gern, diese Mischung aus bräutlicher und mütterlicher Hingabe irgendwie aufeinandertreffen. Und deswegen ist es in ihrem Fall auch passend, dass sie dieses Lied tatsächlich auf Deutsch singt, auch sehr schön arrangiert. Und auch hier, das würde jetzt zu weit führen, hört man natürlich, dass dieses Lied trotz dieser ganzen schwelgenden Melodieform noch was, ein bisschen so was Volkstümliches, Einfaches hat, was auch gut zu Joan Baez dann passt.
Ja, und auch diese, ich möchte sagen, fast etwas kokettierende Anlehnung an die Marienfigur.
Ja.
Passt ja auch ein bisschen zu dem Image, was sie sich entweder gegeben hat oder was sie vielleicht auch ganz authentisch verkörpert hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man so an ihre Auftritte gerade aus den 60er Jahren denkt, ne, eine schöne junge Frau mit langen, schwarzen, offenen Haaren, die immer sehr bescheiden und unprätentiös aufgetreten ist. Ne? Also die ist ja nicht irgendwie als Rock'n'Roll-Göre oder als Sexbomb aufgetreten.
Sie hat sogar einmal hochschwanger auf einem Konzert gesungen und das passt ja auch in dieses Bild, was sie von sich geben wollte.
Um aber noch einmal kurz auf diesen Text zurückzukommen, da fällt mir gerade jetzt, wo wir drüber sprechen, auf, dass auch in diesem Text wieder diese gewisse Doppelung, die in der Figur der Maria schon angelegt ist, sich widerspiegelt. Ne? Also sie sagt ja, the Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell would keep you unharmed. Also die Madonna, das Lied richtet sich an Bob Dylan.
Mhm.
Und sie zieht Resümee über ihre frühere Beziehung und sie sagt, na, du hattest Glück, die Madonna war dein, ganz umsonst.
Ja.
Das Mädchen auf der halben Muschel hat dich beschützt.
Ja.
Und dieses Bild einer schönen, madonnenhaften Frau auf einer Muschel spielt vermutlich auf die Venus von Botticelli an.
Ja.
Also dieses Bild einer dieser aus der Schaum geborenen. Ne?
Mhm.
Es gibt ja dieses Bild mit dieser Venus mit langen, blonden, offenen Haaren, die da aus den Fluten aufsteigt und auf so einer Muschelhälfte steht. Und das finde ich interessant, ne, dass da wieder, und die Venus ist ja nun die Göttin der Liebe und auch irgendwie die Schutzpatronin der Erotik,
ja,
dass diese beiden Dinge da in einem Bild zusammenkommen, was vermutlich auch damit zu tun hat, dass, jetzt schweife ich ein wenig aus, aber ich fasse es in zwei Sätzen zusammen, dass die Figur der heiligen Maria im Zuge der Christianisierung wahrscheinlich ganz absichtlich ein bisschen nach wahrscheinlich schon existierenden heidnischen weiblichen Gottheiten geformt wurde,
ja,
wie zum Beispiel der Venus, sodass zum Christentum konvertierte Frauen, die sich, wenn es um Girl-Talk-Issues ging, naja, ist doch logisch, dass wenn man sozusagen Auswahl hat zwischen verschiedenen Göttinnen und Göttern, an die man sich wenden kann, dass wenn es dann, keine Ahnung, um Regelschmerzen oder um Kinderwunsch geht, dass man sich dann eher an die Göttin der Weiblichkeit wendet als an den Donnergott.
So. Ja.
Und diese Funktion erfüllt ja wahrscheinlich auch die Marienverehrung für einige. Und so gesehen finde ich es interessant, dass die Venus und die Maria sich offensichtlich nicht so fernzustehen scheinen und in diesem sehr hübschen, sehr schlichten Lied so direkt aufeinandertreffen.
Ich merke schon, die Joan Baez-Folge muss bald folgen, Anna. Ich wage jetzt diesen für mich sehr schmerzhaften Schritt von Joan Baez zu Helene Fischer, der dir wahrscheinlich auch etwas wehtut, aber trotzdem herzliche Grüße an alle, die Helene Fischer feiern. Sie hat auch diesen Schuberts Ave Maria gesungen, allerdings mit einem veränderten Text. Ave Maria, heute sind so viele ganz allein, wo es um Mitmenschlichkeit und all diese Dinge geht, aber auch auf der Melodie und hat dadurch natürlich auch angeknüpft an ein bestehendes Bild. Und es gibt eine weitere berühmte Sängerin, wenn wir jetzt von Joan Baez über Helene Fischer zu Beyoncé gehen, die auch in einem Song, wo sie über ein Mädchen spricht, was endlich Liebe gefunden hat, immer im Refrain das Ave Maria auch auf dieser Melodie zitiert und singt.
Das ist auch interessant, weil das natürlich wieder auf das Thema der Unschuld so ein bisschen rekurriert. Also nicht der sexuellen Unschuld, sondern auch so ein bisschen der emotionalen Unbedarftheit und der Jugend der historischen Figur der Maria.
Absolut. Und es gibt ja auch durchaus Diskussionen, wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen, wie diese unbefleckte Empfängnis, der Heilige Geist, der quasi in sie reinfährt. Ich habe, als ich über dieses Beyoncé-Lied ein bisschen gelesen habe, in vielen Forenberichten und Kommentaren so schöne Bilder gefunden, dass jemand sagte, dass das wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl von Ekstase gewesen sein muss wie eine wahrhaftige Zeugung. Also das spielt immer ein bisschen mit rein. Ich würde aber, bevor wir diese sehr körperliche sexuelle Ebene weiterverfolgen, die gleich nochmal kommt, keine Sorge, gern noch auf ein anderes, leicht gefaktes Ave Maria eingehen, was auch auf Familienfeiern sämtlicher Art gespielt wird und irgendwie schön ist, aber ich fühle mich immer ein bisschen schmutzig, wenn ich es gehört habe.
Ich mag auch keine gefakten Ave Marias.
Und zwar reden wir natürlich von dem Bach-Gounod Ave Maria. Charles Gounod hat dafür 1854 das erste Präludium in C-Dur aus Bachs wohltemperierten Klavier genommen, beschlossen, dieses wunderbare, sehr eigenständige Werk als Begleitung zu verstehen, als Klavierbegleitung und dazu eine etwas süßliche Melodie darauf zu legen des lateinischen Ave Maria Texts. Und hier also auch ein säkulares Stück, könnte man sagen, also aus dem wohltemperierten Klavier eben, mit diesem geistlichen Text und einer neuen Melodie verbunden, was auch zu einem absoluten Schlager geworden ist. Und man muss ihm schon zugutehalten, dass das irgendwie musikalisch gut zusammen funktioniert.
Ich finde das auch sehr schön. Ich frage mich, ob das nicht einfach auch so ein bisschen so ein Snobismus ist, den man da zur Schau stellt. Und davon nehme ich mich ja nicht aus, wenn man sagt, ach naja, das Gounod Ave Maria.
Das war ja eigentlich das wohltemperierte Klavier.
Genau, weil er sozusagen es gewagt hat, den großen heiligen protestantischen Bach zu verkitschen.
Witzigerweise scheint sich diese etwas problematische, leicht snobistische Meinung auch ein bisschen durch die Sekundärliteratur zu ziehen. Ich will jetzt niemanden direkt zitieren, aber wenn man darüber etwas liest, ist es tatsächlich immer ein bisschen tendenziös, dass es zum Beispiel 1857 im Champs-Élysées in Paris als gefeiertes Konzertstück mit viel Pomp aufgeführt wurde. Ne? Also man hat gleich diese Idee, dass eigentlich dieses Wahrhaftige da rausgenommen wird und das eben so ein bisschen
ein Paradestück ist.
Ein Paradestück ist, genau. Ein Schaustück, aber eben auch ein sehr, sehr schönes Schaustück.
Eben, und man könnte auch sagen, Gounod made mashups before they were cool.
Das stimmt. Also insofern, let's cut him some slack. Und es ist tatsächlich ein schönes Stück. Bei dieser Gelegenheit wieder ein Hinweis auf unsere Playlist. Wie ihr wisst, immer wenn ihr uns auf der Homepage musikgespräch.de hört, habt ihr unter unserer Folge unsere Playlist und unsere Literaturliste. Da könnt ihr alles, all die schönen Stücke, die wir, von denen wir gerade sprechen, noch einmal nachhören.
Und diese Playlist für diese spezielle Folge, so viel, denke ich, können wir euch in die Hand versprechen, die bringt euch bestimmt in Weihnachtsstimmung. Also warum nicht beim Plätzchenbacken unsere Playlist anschalten?
Plätzchenbacken mit Maria. Anna, sind wir schon so weit, dass wir Richtung Dichotomie, Hure, Heilige Maria Magdalena gehen können?
Also, du kennst mich ja und du weißt, dass das eine Debatte ist, die ich leidenschaftlich gerne führe. Das heißt, es gibt eigentlich nur richtige Momente für diese Debatte.
Let's bring
aber,
it on.
Ja, kurz davor würde ich gerne noch auf ein weiteres Werk hinweisen, in dem es um die Figur der Maria geht. Einfach, weil ich das gerne erwähnt haben möchte.
Ja.
Und zwar ist die Rede von Hindemiths Marienleben. Das ist ein Liedzyklus für Sopran und Klavier, der in den frühen 20er Jahren komponiert wurde. Und dazu muss man sagen, es gibt davon zwei Versionen, beide von Hindemith. Und ich spreche jetzt über die bearbeitete Version, das auch die, welche auch diejenige ist, die am meisten aufgenommen und aufgeführt wird. Und anders als vieles, was man von Hindemith kennt, ist die musikalisch sehr innerlich, sehr ätherisch und vergleichsweise schlicht klingend. Oder wie Jörg Königsdorf 2009 fürs Rondo-Magazin schrieb, es ist Musik mit Heiligenschein. Hier hätten wir also wieder so eine puritanische, puritanisch ist das falsche Wort, eine ätherische unberührbare Marienfigur.
Auch eine Entkörperlichung, genau, die damit einhergeht.
Genau, eine Entkörperlichung. Ja. Weil ich jetzt schlicht sage, soll man sich nicht täuschen, die Musik hat es natürlich trotzdem in sich. Also das ist schon nicht so ganz leicht für die Sopranistin, überhaupt erstmal die Töne wirklich in die Kehle zu kriegen. Und auch die Texte, also die Texte sind von Rilke, die sind recht sperrig und anspruchsvoll und die muss man überhaupt erstmal sängerisch gestalten. Trotzdem überrascht diese Zartheit und Durchsichtigkeit dieses Marienzyklus umso mehr, als dass Hindemith in anderen Fällen ja weniger Beißhemmung bei religiösen Themen zeigt. Ich denke da vor allen Dingen an den berühmten Einakter Sancta Susanna, auch aus den 20er Jahren, wo Hindemith wirklich mit der ganzen klanglichen Abenteuerausrüstung des Expressionismus und nicht ohne voyeuristisches Vergnügen.
Eine wunderschöne Formulierung. Ich werde die mir vielleicht mal für einen Aufsatz ausborgen, Anna.
Sehr gerne, ich leihe sie dir gerne. auf jeden Fall erzählt er in diesem Stück, wie gesagt, nicht ohne voyeuristisches Vergnügen, die Geschichte der Nonne Susanna, die ihre niederen Triebe nicht im Griff hat und sich dem Kruzifix auf unzüchtige Weise nähert und schließlich dafür eingemauert wird. Und damit wären wir diesem Thema schon wieder näher, ne? Also da gibt es schon wieder die zwei Frauenbilder. Also entweder gibt es die Hure und die Heilige, und auch Hindemith mit seiner sehr, sehr differenzierten Musiksprache konnte sich wohl nicht vorstellen, dass es dazwischen noch etwas gibt. Hier sei noch kurz ein Hinweis gegeben auf eine aktuelle Inszenierung der Regisseurin Florentina Holzinger. Von ihr gibt es eben eine Bearbeitung, könnte man sagen, des Einakters Susanna. Und dort erfährt die Figur späte Gerechtigkeit. Also Holzinger hat daraus eine fröhlich-feministische Bühnenshow gemacht. Und da sieht man Frauen recht ungehemmt und ungestraft ihre Lust ausleben und irgendwie nackt Rollschuh fahren und obendrein noch empowernde Songs aus der Rocky Horror Picture Show singen.
Ich hätte nicht gedacht, dass in unserer Maria in der Musikfolge die Rocky Horror Picture Show angesprochen wird. Ja,
da siehst
wird.
Du mal. Was ich damit nur eigentlich sagen will, dass diese Arbeit von Florentina Holzinger ist wiederum ein gutes Beispiel dafür, dass es eben durchaus möglich ist, Frauencharaktere zu zeigen, die irgendwo dazwischen liegen, zwischen Hure und Heilige, dass man sich nicht immer in diese objektifizierenden Extreme werfen muss.
Wo wir bei Extremen sind, gehen wir doch mal in das andere Extrem. Wir haben schon gesprochen über diese Dichotomie Hure oder Heilige, die ja immer wieder durchscheint. Man könnte es auch vielleicht ein bisschen abschwächen, wenn man über diese mütterliche und bräutliche Liebe spricht, hat man ja auch diese zwei Seiten. Und eine Figur, die natürlich der Jungfrau Maria immer entgegengestellt wird, ist Maria Magdalena, eine biblische Figur, deren Geschichte sehr stark ausgeschmückt wurde. Die Evangelisten erwähnen sie als Begleiterin Jesu und Zeugin seiner Kreuzigung und Auferstehung. Später wurde ihre Bedeutung aber immer wieder erhöht. Sie wurde als die namenlose, fußwaschende Sünderin im Lukas-Evangelium identifiziert, aber später auch als Prostituierte oder als Geliebte von Jesus interpretiert. Im Neuen Testament findet man aber eigentlich kaum Informationen über sie, aber dieser starke Wunsch, aus ihr diese Figur zu machen, zeigt ja auch, dass dieser Gegenentwurf zu der Jungfrau Maria, nun sogar durch den gleichen Vornamen geprägt, irgendwie gesucht und gewollt wurde. Und wenn man über Maria Magdalena in der Musik nachdenkt, dann gibt es zwei tolle Beispiele, die mir einfallen. Einmal die Rockoper Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber über das Leben und Leiden Jesu Christi von 1971, wo Maria Magdalena das wunderschöne Lied singt »I don't know how to love him« und ihre unglückliche Liebe zu diesem Mann besingt. Und ein etwas subtileren Hinweis gibt es in einem Blondie-Song von 1999, Maria, den ich auch sehr, sehr gerne mag, wo es immer heißt, sie wird beschrieben, wie sie da so kühl und selbstbewusst durch die Gegend stapft. Und dann heißt es, oh, don't you wanna take her? Oh, wanna make her all your own? Maria, you gotta see her. Go Insane and Out of Your Mind, Latina, Ave Maria, A Million and One Candlelights. Das heißt, man hat diese Beschreibung dieser wunderschönen Frau, You Wanna Take Her, das hat auch was total Sexuelles natürlich, You Go Insane. Und dann wird aber tatsächlich ganz direkt Ave Maria gesungen und auch dieses Bild A Million and One Candlelights, dieser Kerzenschein, hat ja auch wieder eine sakrale Seite.
Und gleichzeitig erklären diese Textzeilen für mich auch ein bisschen diesen männlichen Voyeurismus mit der Figur der Maria. Oder nicht nur mit der Figur der Maria, sondern eine gewisse männliche Lüsternheit, die sich entzündet an Jungfräulichkeit oder an unberührten Frauen. Darauf spielt Blondie, glaube ich, an. Ne? Ja. Also das ist so dieser Gedanke, als wäre eine sexuell unerfahrene Frau wie so eine Art Stück uneroberteres Land. Und
ja.
You can go and claim her. Und das könnte man da seine Flagge
genau
aufstellen.
Ja.
Natürlich irgendwie hochproblematisch, wenn man darüber nachdenkt, weil es hier ja nicht um Begehren geht und auch nicht um Lust, sondern um Machtdemonstrationen und Herrschaftsverhältnisse. Und ich finde ja, ich persönlich finde ja, aber mich fragt ja keiner, die haben im Schlafzimmer nichts zu tun. Also everyone, don't fake your Ave Marias.
Das könnte so die Moral von dieser Folge sein, don't fake your Ave Marias. Wo wir bei dieser Idee des Begehrens und der Machtvorstellung sind, müssen wir kurz über Disney sprechen.
Ja, das fiel mir auch gerade ein.
Eine Disney-Folge könnten wir auch noch machen, aber jetzt nur eine kurze Vorschau. Und zwar geht es natürlich um den wundervollen Film Der Glöckner von Notre Dame, wo es darum geht, um die schöne Esmeralda, die als Zigeunerin dort dargestellt wird und so benannt wird, in die sich sowohl der unglückliche Glöckner Quasimodo verlieben, als auch der rechtschaffende Soldat Phöbus, als auch
dragonische,
genau, Priester ist er, glaube ich, nicht, aber doch ein Mann der Kirche, Frollo. Mhm. Genau, im Disney-Film ist er ein Richter, der völlig überwältigt von seinem Begehren, also ich würde es nicht als Verliebtheit bezeichnen, sondern als
es ist
Begehren.
Sexuelles Begehren.
Genau,
ja.
Und da gibt es eine unheimlich starke Szene, die auch für einen Familienfilm sehr explizit ist, wo er vor dem Feuer hockt, vorm Kamin und dann tatsächlich auch die Jungfrau Maria ansingt. Er singt Beata Maria, you know I am a righteous man, dass er so ein aufrichtiger, reiner Mann ist. Und dann singt er aber, warum Maria sehe ich ihren Körper und kann an nichts anderes mehr denken und warum entfacht sie in mir dieses Begehren, was ich gar nicht haben darf.
Genau, und dabei schnüffelt er irgendwie so ein bisschen debil an ihrem Schal rum und verbrennt den am Ende.
Und weil du über Herrschaftsverhältnisse und Macht sprichst, die im Bett nichts zu suchen haben, er singt dann ja auch am Ende, dass er sie besitzen will, dass sie ihm gehören soll oder verbrennen soll. Das heißt, das ist schon extrem stark und man sieht auch immer im Feuer so ihre Silhouette auftauchen, die sich ihm auch nähert und ihn so in den Arm nimmt. Also da wird eben, er singt dann auch, beschütz mich Maria vor dieser, vor dieser Frau.
Also die heilige Maria wird da musikalisch beschworen als Gegengift, ne? Gegen die Versuchungen der Maria Magdalena Figur.
Ja.
Und das ist wieder so ein Punkt, wo man sieht, dass diese beiden Figuren, Maria und Maria Magdalena, Hure und Heilige, eigentlich wenig mit der weiblichen Identität zu tun haben, sondern eigentlich nach außen gerichtete Projektionen des, in dem Fall des männlichen Subjekts sind. Ne? Also weil die eine Projektion steht für die eigene Tugendhaftigkeit und die andere Projektion steht für das eigene Laster. Und da hätten wir sozusagen wieder den Male Gaze, der in allen anderen nur sich selbst erkennt.
Und auch natürlich das Bild der Frau als Sündnerin und Versucherin, Eva und der Apfel. Wo wir beim Glöckner von Notre Dame sind, da müssen wir natürlich auch das Gegenbild erwähnen. Die Szene, wo Esmeralda in die Kirche in Notre Dame geht und ja auch Maria besingt. Und natürlich, oder was heißt natürlich, auf die Weise, die du ebenso schön an Gretchen und auch an Ellen gezeigt hast, dass sie sich quasi mit ihr gemein macht oder von ihrem Schicksal auf Maria schließt und umgekehrt. musikalisch auch sehr schön. Hätte Gounod auch gefallen, glaube ich.
Ich bin mir sicher.
Wir haben also schon gesehen, dass diese Marienverehrung oder dieser Marientopos die Musikgattungen durchschreitet. Wir haben über Kammermusik gesprochen, über Kirchenmusik, über Popmusik und wollen noch eine weitere Gattung beleuchten. Aber vorher, Anna, nenn uns doch noch ein paar Popsongs, die man als Maria-Fan auf dem Schirm haben sollte.
Also ohne Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, was mir noch spontan einfiel, ist Hail Holy Queen aus Sister Act.
Hail Holy Queen enthroned above, O Maria.
Schön.
Ja, wir haben das mal im Schulchor gesungen, deshalb
ich erinnere
können wir das
mich,
noch.
Genau.
Und dann gibt es noch Let It Be von den Beatles, was ich bis heute immer noch ein wunderbares, ja, so ein Mantra finde, in Sachen Akzeptanz und Loslassen. Ne?
Da sollten wir jetzt auch mal den Anfang ansingen.
When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Genau, es gibt sicherlich noch eine ganze Menge anderer Songs, aber das sind schon mal ein paar bekanntere. Ich möchte abschließend noch einmal auf das Musiktheater zu sprechen kommen.
Was wir ja mit Jesus Christ Superstar bisher nur gestreift haben.
Genau, es gibt nämlich Fälle, wo das Ave Maria, was ja ein Gebet ist, ein wichtiger Teil des praktizierenden Glaubens, wo dieses Ave Maria eingeflochten ist in eine Opernarie. Ein berühmtes und wie ich finde sehr berührendes Beispiel ist Otello von Verdi. Da gibt es ein Ave Maria, was von Desdemona gesungen wird im vierten Akt, kurz bevor sie von Otello getötet wird, weil er fälschlicherweise glaubt, sie sei ihm untreu geworden. Dass auch wenn sie ihm untreu gewesen wäre, die Ermordung eine etwas überzogene Reaktion gewesen wäre, das
absolut
besprechen wir mal an anderer Stelle. Auf jeden Fall beginnt sie zu singen diesen sehr berühmten Willow-Song, den es auch in vielen Vertonungen gibt, ne? Assisa Piedun Salice, also diese Szene, wo sie die Trauerweide besingt, die als Symbol für Desdemonas trauriges Schicksal steht. Das gibt es ja auch als Vertonung von verschiedenen KomponistInnen, unter anderem von Korngold. Und es gibt auch noch eine Otello-Version von Rossini, wo auch genau der gleiche Text verwendet wird. Also erst kommt Assisa Piedun Salice und an dieser Arie im Anschluss kommt das Ave Maria. Ne? Also Otello fragt sie dann ja später auch, hast du zur Nacht gebetet, Desdemona? Ja. Und das ist sozusagen ihr Nachtgebet, also das Gebet an die heilige Jungfrau, bevor sie ermordet wird. Und dramaturgisch hat das natürlich so ein bisschen die Funktion, ihre absolute Unschuld darzustellen, ne? Und soll natürlich den Zuhörer oder den Zuschauer so ein bisschen am Herzmuskel packen.
Und das hat auch ein bisschen was Märtyrermäßiges, ne? Dass sie zu Unrecht.
Genau, und da hätten wir wieder dieses Bild, was ich in der letzten Folge mit Tamara Heimbruck erörtert habe. Da hat man wieder die Sopranistin im Nachthemd, die schön und völlig unverschuldet stirbt.
Das war die Folge Musiktheaterregie, große Hörempfehlung.
Genau. Da so ein bisschen als schöne Märtyrerin dahin sieht. Alles ist zum Himmel schreiend ungerecht, aber trotzdem stehen alle im Kreis um sie herum und sagen, wie traurig, aber auch wie schön. Dann fällt mir noch ein, die Schlussszene aus Les Dialogues des Carmélites von Francis Poulenc. Eine Oper, die, glaube ich, in den frühen 50ern uraufgeführt wurde. Und diese Schlussszene ist, ich finde, eine der theatralsten und beeindruckendsten Finales der Operngeschichte überhaupt. Ganz kurz zusammengefasst, in Les Dialogues des Carmélites geht es um die historisch verbriefte Geschichte des Karmeliterinnenordens irgendwo in Frankreich, die unter der postrevolutionären Schreckensherrschaft von Robespierre zum Tode verurteilt worden sind, weil sie trotz Revolution und so weiter religiöse Veranstaltungen abgehalten haben. Und dann wurden diese Nonnen eben zum Tode verurteilt und dann musste der eine nach dem anderen aufs Schafott und haben dabei gemeinsam singend vom Leben Abschied genommen. Und zwar haben sie gesungen Salve Regina, also auch ein Gebet, was sich an die Himmelskönigin, also die Heilige Maria, richtet. Und diese Geschichte hat Francis Poulenc eben sehr eindrucksvoll vertont. Das ist auch ganz, ganz tolle Musik. Und es gibt eben diese fast, ich glaube, es geht irgendwie eine Viertelstunde, diese Schlussszene, wo man, ich glaube, es sind irgendwie 16 Sopranistinnen oder so, es sind nicht nur Sopranistinnen, aber 16 Sängerinnen, die dann da eine nach dem anderen vormarschieren, gemeinsam Salve Regina singen und dann hört man aus dem Orchestergraben das Geräusch des hinabsausenden Fallbeils. Und bei jedem Hinabsausen der Guillotine hört eine Sängerin auf zu singen, mitten in der Phrase.
Oh, wow.
Und fällt tot zu Boden, bis am Ende alle verstummt sind. Und das ist eben wieder eine ähnliche emotionale Manipulation, die da stattfindet, möchte ich fast sagen, weil man als Zuschauer natürlich sitzt und sich denkt, so diese 16 tugendhaften Frauen und jetzt beten sie auch noch und müssen trotzdem sterben und es kommt kein Deus Ex Machina, niemand rettet sie, kein Nix, keine Gerechtigkeit. Das ist natürlich ein großer, großer moralischer, ethischer Skandal, den man damit erlebt.
Kommen wir als Finale zu einer weiteren Geschichte, die leider auch nicht gut ausgeht, aber wunderschön ist und nicht unerwähnt bleiben kann, wenn wir über Maria in der Musik sprechen. Ich rede natürlich von Leonard Bernsteins Musical West Side Story von 1957 und konkreter gesagt von Tonys Love Song Maria.
Maria, I just met a girl named Maria. And suddenly I found how wonderful the sound can be. Maria, I just kissed a girl named Maria.
Ach ja.
Ein schönes Lied und Maria, also unsere Maria, muss immer ein bisschen selbstgefällig kichern, wenn dieses Lied.
Ich hatte schon ein paar Mal überlegt, ob ich es als Handy-Klingelton nehmen könnte. Auch da heißt es say it loud and there's music playing. Say it soft
and it's almost like praying. Auch wieder eine Geschichte von einem jungen Mann, der so ein bisschen unglücklich und orientierungslos ist und in dieser jungen Frau, die er auf dieser Tanzveranstaltung trifft.
Im weißen Kleid.
Im weißen Kleid, jung. In der natürlich auch so ein bisschen eine Erlöserinnenfigur sieht.
Und besonders schön finde ich, du hast das Intervall gerade so wundervoll hingekriegt, den Anfang von Maria.
Ich bin mir nicht sicher.
Also auf jeden Fall, ihr könnt es ja auf dem Klavier nochmal nachspielen. Wir haben es mit einer übermäßigen Quarte zu tun, die sich in die Quinte auflöst, um eben dieses Marie, diesen Vorhalt quasi zu bestärken. Und das ist dann auch ein Motiv, was sich durch mehrere Songs der West Side Story durchzieht, unter anderem bei der Szene, wo sie sich vorstellen, dass sie heiraten würden. One Hand, One Heart, wo auch dieses Motiv im Hintergrund immer wieder gespielt wird. Und ich habe einen schönen Text von Jürgen Weber gelesen über dieses Lied, der schreibt: Und es gibt wahrhaftig keine schönere musikalische Widmung des eigenen Namens. Alle Marias dürfen sich darüber freuen. Und das persönlich tue ich. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt mit dir so viel Zeit hatte, über meinen wunderschönen Namen zu sprechen.
Ja, so viele schöne Anna-Songs fallen mir da jetzt nicht ein.
Sie ist von hinten wie von vorne gleich A-N-N-A.
Ja, gut. Und dann gibt es natürlich noch dieses fantastische dadaistische Gedicht
Anna Blume.
Anna Blume. Von Kurt Schwitters. Das ist ganz toll. Das müsste mal jemand vertonen, hat vielleicht schon mal jemand gemacht, aber
das schauen wir uns
nicht,
mal an.
Nicht, dass ich wüsste.
Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Durchhören der Playlist, beim Summen von Maria und beim Nachdenken über diese faszinierende Figur.
Und vergesst nicht, don't fake your Ave Marias.
Don't fake your Ave Marias.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.